Ja, Freunde, es ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Endlich wieder Raw mit WWE Raw aus dem Madison Square Garden in New York, New York. 25.07. Letzte Ausgabe vor dem SummerSlam. Der SummerSlam, der 20 Jahre nach dem SummerSlam stattfand, wo er mit dem Schild im Hintergrund durchs Bild lief und allen seinen Namen zeigte. Und darauf stand geschrieben, Stefan at Colp Wrestling. Stefan, kennst du die drei tragischen Worte?
Endlich Vince weg, Bitches! Yay! Hier ist er wieder, euer Stefan für Endlich wieder Raw. Und ich bin richtig guter Laune, weil der alte Lustling ist abgesägt und lang lebe der König, the King of Kings, Triple H, das neue kreative Oberhaupt von WWE. Chrissy, I'm so excited, I just can't hide it.
Ach ja, da spiele ich auch ein bisschen Musik für dich, wenn du so gut drauf bist. Aber ganz ehrlich, es war doch eine Raw-Ausgabe einfach nur.
Ja, das, ich glaube, das werden wir dann nochmal vielleicht im wahrscheinlich dann morgen anstehenden Colpcast nochmal wahrscheinlich auch ein bisschen näher thematisieren. Ich habe mir jetzt hier nicht direkt eine völlige Veränderung oder Ähnliches erwartet oder auch gewünscht. Auch das wäre gar nicht das, was ich haben will.
Aber, warum auch, Stefan? Das ist ja komplett schizophren von den Twitter-Freunden. 13.000 glückliche Fans in der Halle. Wer hat sie dahin gebracht? Unser Vince hat sie dahin gebracht. Der hat noch die Tickets hier verkauft. Ist doch so, die wollten die Vince-Show sehen und haben sie auch bekommen.
Ja, wobei ja wohl vor allem sich in den letzten Tagen die Tickets nochmal gut verkauft haben. Ne? Also ja. Der Madison Square Garden war ja nicht sold out und ist ja wohl in den letzten Tagen insbesondere nochmal angezogen.
Es war schon sehr gut verkauft. Jenseits der 10.000. Brauchst hier die Lebensleistung von Vince jetzt nicht direkt schlecht zu machen.
Ja, ja, ich kann nur sagen, also vor 20 Jahren und also vor 19 Jahren und 11 Monaten war ich beim SummerSlam in Long Island.
Ach ja,
und am Tag danach war ich ja zum ersten Mal auch bei einer Wrestling-Show im Madison Square Garden. Monday Night Raw fand dann dort statt und das habe ich mir natürlich auch angeschaut.
Ja, jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon 40 Mal von dem SummerSlam erzählt? Was war denn bei dem Raw nach dem SummerSlam 2002? Das ist hier noch nie zur Sprache gekommen.
Ja, ich glaube, da war dann der Walkout von Brock Lesnar, ne? Also der war dann da mit, ist ja damals der jüngste World Champion in der Geschichte der WWE geworden zum damaligen Zeitpunkt und ist ja dann am nächsten Tag, hat er sich entschieden, Monday Night Raw zu verlassen und ist dann zu SmackDown gewechselt, ja, exklusiv. Und dementsprechend hatte ja Raw dann keinen World Champion mehr und ich glaube bei diesem, und dann gab es ja schon diese Titelvereinigungsreige. Das gipfelte dann ja nachher in diesem World Heavyweight Title Match mit Triple H gegen Kane, IC Champion. Das wurde ja vereinigt und davor wurden andere Titel vereinigt. Und ich glaube hier, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube hier wurden der Hardcore Title und der European Title, nee, der European Title war da glaube ich gar nicht mehr da, sondern der IC Title vereinigt von, ich weiß nicht, Rob Van Dam und Tommy Dreamer oder so.
Ach ja, und was blieb dann übrig?
Ne, der IC-Title, ne? Also es wurde quasi immer der höhere Titel. Also es war ja dann, man hat ja dann irgendwie mal eine Zeit lang erstmal nur noch World-Titles gehabt quasi, bis man dann wieder US- und IC-Title dann ein bisschen eingeführt hat. Aber der ist ja mal eine Zeit lang verschwunden, damals in dieser Triple H-Kane-Fehde.
Also ganz kurz, was du da Historisches miterlebt hast, das Ende der Hardcore-Championship bei WWE Live? 26. August 2002 wurde der Gürtel retired.
Ja, genau. Ganz genau.
Da warst du dabei, Stefan. Du hast uns über die Jahre so viel Quatsch erzählt. Immer Dinge, wo wir dachten, gähn, langweilig. Jetzt hören wir das schon wieder. Und so ein historisches Ereignis. Können wir fast sagen, ich war bei der Mondlandung. Oder wo auch immer. Du warst dabei, als der Hardcore-Titel aus dem Programm genommen wurde. An deinen Lippen würden sie heute hängen, die um den 24-7-Title kämpfen. Dana Brooke zum Beispiel. Die wird an deinen Lippen hängen, diese Geschichte zu hören.
Ja, die hatte ja so jetzt keinen Spot mehr, ne, mit dem 24-7-Title, der in dieser Show nicht zu sehen war. Vielleicht eine erste kleine Änderung gegenüber dem, was wir vielleicht mit Vince erlebt hätten hier im Madison Square Garden.
Ah.
Aber ja, es war auf jeden Fall Interessantes Setting, weil am Freitag war man ja in Boston. Boston ja auch, war ich auch schon mal für eine Wrestling-Show im TD Garden. Und damals den größten regulären Royal Rumble ever gesehen, den 40-Mann Royal Rumble, den es im Jahr 2011 gab.
Und, hey, mach bald eine Liste mit den Hallen, wo du noch nicht warst, Stefan. Die ist ja deutlich kürzer, hier vorzulesen.
Ganz genau. Und ja, tatsächlich war das ja auch schon immer eine gute Crowd, Boston. Die ging ja auch ganz gut ab da am Freitag bei SmackDown. Und hier bei Monday Night Raw.
Hast du eigentlich SmackDown geschaut?
For whatever reason. Ich habe mir tatsächlich die ersten 45 Minuten von SmackDown angeschaut, freiwillig. Ach, ja.
Das guckst du dir einfach mal schön am Sonntag da an oder am Samstag?
In dem Fall am Samstagmorgen, als ich aufgestanden bin, weil ich mir wirklich dachte, jetzt würde ich ja wissen, was passiert da. Und das wollte ich dann schon mal ungespoilert sehen. Aber nachdem ich dann das Stephanie-Segment gesehen hatte, hatte ich mir dann noch den Anfang angeschaut. Ich fand das auch tatsächlich ein bisschen refreshing. Also Markus hat das ja so ein bisschen in Abrede gestellt. Mir ging das auch so.
Markus ist ja selbst nicht mehr ganz frisch. Wer liegt das daran?
Das hast du gesagt.
Ja, habe ich gerade gesagt. Stimmt, das haben alle mitbekommen.
Ja. Nicht, dass Markus... Das fällt ja immer nachher auf mich zurück.
Habe ich nichts mehr
zu tun, Markus.
Zu Recht.
Nein. Ja, und ich...
Dieser Podcast hier, ja? Um jetzt mal in die Gegenwart. Oder möchtest du jetzt noch hier zum Ende kommen?
Nein, nur diesen ersten Smackdown-Eindruck der ersten 45 Minuten. Ich fand es halt schon interessant, dass man die Street Profits präsentiert hat und dann auch...
ja, aber Street Profits sind auch schon in der Vergangenheit präsentiert worden.
Ja, ja, das ist schon richtig. Aber dann auch mit diesem Sieg von Ludwig Kaiser und so, dass man hier zumindest so einen klitzekleinen Fingerzeig hatte.
Das ist doch Quatsch, der Ludwig Kaiser Sieg, das passt einfach Teil der Geschichte. Ja, wenn der Vince nicht vor Jahren da sein bestes Stück rausgeholt hätte, dieser Sex Predator, ja, dann hättest du auch dieses Ludwig Kaiser Finish hier gegeben. Man kann sich auch Dinge einbilden.
Aber WWE-Fans von Michael Cole so genannt und die Ansprache bezüglich den Viking Raiders, die schon New Japan und Ring of Honor Tag Team Champions waren. Das fand ich schon interessant von The New Day. Und natürlich kann man jetzt auch nicht 3 Stunden, nachdem es announced wurde, oder wie genau viel Zeit dazwischen war, ein bisschen mehr, glaube ich, erwarten, dass da jetzt eine komplett andere Show präsentiert wird. Und ich werde das im Coldcast nochmal ausführen. Ich würde es mir auch generell gar nicht erwarten, dass hier sofort alles umbricht. Aber, und das will ich dem Coldcast schon mal vorwegschicken,
ja.
Jetzt ist die Zeit gekommen, auf die ich jahrelang hingewiesen habe, dass es nur anders geht, strukturell komplett anders geht, wenn man ja es ganz oben ändert. Dieser Moment ist am 22.07.2022 gekommen. Und deswegen ein grandioser Tag für uns Wrestling-Fans, noch mehr für uns und auch für Nessen. Und natürlich auch...
hat Stefan 5 Jahre hier drauf hingearbeitet, auf den Moment, war ein Slow Burn hier von ihm.
Ja, und das ist tatsächlich, also das ist jetzt eine der spannendsten Zeiten im Wrestling ever. Und da freue ich mich jetzt auch tatsächlich, da ziehe ich jetzt auch Motivation raus als Podcaster in den nächsten Wochen und Monaten.
Du willst noch motivierter sein, Stefan? Wie sollen das die Hörenden denn aushalten?
Ja, weil das jetzt zu sehen, was passiert, selbst wenn nichts passiert, wäre das interessant. Ja, weil das auch nicht dann wäre.
Es ist interessant, es nicht zu sehen.
Naja, es wäre ernüchternd und es wäre dann natürlich auch irgendwie so, ne, okay, man hat die Chance nicht genutzt. Und ich glaube halt, dass wir jetzt hier tatsächlich über die nächsten Wochen und Monate Veränderungen in eine positive Richtung erleben werden. Ja, so, und davon bin ich erstmal tief überzeugt und das spricht mich dann als Podcaster auch an, dass ich ja sage, okay, cool. Es könnte wieder ein bisschen interessanter werden, diese Shows anzugucken und für die Hörenden zu reviewen, weil es eben nicht mehr same old ist und die gleichen Fäden immer wieder und die gleichen Matches immer wieder und die gleichen Paarungen, Street Profits gegen die Usos jede Woche. Nee, sondern wieder ein anderes Booking, wieder eine andere Philosophie.
Welche anderen Catcher sollen denn hier plötzlich auftreten, die nicht mehr da sind?
Also ich glaube schon, dass man hier einiges anders machen kann, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube jetzt nicht, dass von heute auf morgen alles deswegen anders gemacht wird. Aber es gibt sicherlich auch noch welche, die auf dem Markt verfügbar sind, die man sich holen kann. Ich denke da zum Beispiel an einen Johnny Gargano, der sicherlich sehr interessant ist für einen Triple H. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Wrestler anders positioniert werden, zum Beispiel ein Ciampa. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Wrestler zurückgeholt werden, wie Bray Wyatt. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und das ist doch jetzt erstmal der offene Prozess. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich da sage, ich will jetzt von außen Topstars eingekauft sehen. Was ich aber nicht sehen will, ist das ewig Gleiche mit Goldberg und mit Brock Lesnar. Und ich will jetzt halt sehen, dass neue Stars aufgebaut werden, dass hier wieder vernünftige Geschichten erzählt werden, dass Dinge über eine längere Zeit aufgebaut werden. Und das kann ich ja nicht von heute auf morgen von einer Company erwarten. Jetzt greifen wir dem Colbcast voraus, Chrissy.
Ja, dann mach das jetzt mal nicht.
Ja, so.
Ja.
Du mit deinen Rückfragen. Ich wollte ja nur.
Du mit deinen Rückfragen. Hier gab es einen Brawl zu Beginn. Die Show hat begonnen wie so ein Podcast hier, wo der Kollege Stefan Kolb direkt meinen Freund Dennis Mais beleidigt im ersten Satz. Hier haben sich nämlich The Miz und Logan Paul geprügelt. Chaos wollte man ja generell, das haben wir dann im Verlaufe gesehen, auch ein bisschen hier die Schraube, ja, andrehen, damit das alles ein bisschen unerwarteter wirkte. The Miz in seiner pinken Hose und Logan Paul, man wollte sie ja nicht austauschen, da flogen schon die Fäuste, als die Sendung losging. Offizielle waren rasch da und später sahen wir diese Jungs dann auch. Nochmal, da können wir auch nochmal dazu darauf kommen, aber Stefan, was dann passierte, ja, waren ja so ein paar Segmente, die ineinander griffen. Beginnend mit Roman Reigns und der Bloodline. Roman Reigns, der am Sonntag 700 Tage lang Universal Champion ist.
Ja, schön, dass sich das, genau an diesem Samstag quasi so...
es geht sich genau aus.
Dass sich das so rundet, ne, auf 700 Tage. Ja, wunderschön. Und jetzt ist natürlich da noch mal mehr... Musik reingekommen natürlich auch. Also die Frage ist natürlich jetzt schon, wird man da direkt ein Ausrufezeichen setzen, indem man was anders macht? Oder will man eigentlich gerade zeigen, wir bleiben da konsistent? Wer auch immer sozusagen da jetzt welche Überlegungen anstellt, also in erster Linie sicherlich Triple H, aber der wird sicherlich auch mal mit seiner Frau drüber sprechen. Ich würde weiterhin davon ausgehen, dass irgendwie nach dem SummerSlam Roman Reigns Champion ist, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen, jede Konstellation so ein bisschen unschön. 700 Tage eine reife Leistung hätten wir, glaube ich, so alle nicht für möglich gehalten, dass jemand nochmal so lange Champion ist in der WWE. Ich meine, wir haben damals ja mit CM Punk schon eine lange Regentschaft erlebt und dachten uns alle so, wow, über ein Jahr, das wird so schnell nicht getoppt werden, aber jetzt... knappe 10 Jahre später ist das tatsächlich von Roman Reigns hier getoppt worden. Und der ist ja wirklich ein sehr überzeugender Champion. Also denken wir mal dran, wie unglücklich dieser ganze Face-Run von Roman Reigns war. Ich meine, das ist ein Gimmick, God-Mode und so. Aber tatsächlich, welchen Schalter er umgelegt hat, nachdem er da nach dieser Covid-Pause, 4 Monate, beim SummerSlam vor 2 Jahren ja zurückgekehrt ist.
So, Roman Reigns ganz gechillt, aber auch irgendwie ein bisschen gelangweilt, wollte auch gar nicht mehr über Brock Lesnar hier sprechen, hat das alles Paul Heyman überlassen und stand da selbst, die Usos hinter ihm flankiert aufgestellt, herum und guckte. Das war jetzt keine inhaltlich ganz neue Promo, aber muss Paul Heyman lassen, hier im Madison Square Garden, war besonders gut drauf, ist das auch aufgefallen? Nein, Stefan? Bist gegangen? Stefan, komm zurück hier in den Podcast. Podcaste bitte wieder mit mir. Muss ich Roy jetzt auch schon alleine reviewen? Na gut, mache ich das halt so, liebe Hörer.
Was? Hier.
Ich rede hier mit dir, aber du sagst nichts.
Ja, Entschuldigung, wiederhol nochmal den letzten Satz.
Der letzte Satz war, ob ich jetzt hier auch alleine Raw machen muss. Weil du nicht mehr da bist.
Nee, natürlich nicht. Ich bin ja da. Ich bin ja excited für dieses Raw.
Ich habe gesagt, dass der Paul Heyman besonders gut drauf war. Hat zwar nichts Neues gesagt hier großartig, was den Brock Lesnar anging, den so unterschwellig nochmal hochgejubelt hier. Aber weil es New York war, Madison Square Garden, war die Stimmung gut.
Ja, und er hat ja so ein bisschen halt drauf angespielt, dass er da auch sozusagen seine Heimat hat oder nahe seiner Heimat ist. Und wenn er da im Madison Square Garden steht... Und dementsprechend war seine Stimmung gut, die der Fans war gut. Sie haben ihn auch ordentlich hier beehrt, den Roman Reigns, ihren Universal Champion. Und da war einfach beste Stimmung. Und ja, eigentlich wäre das Segment so geendet, aber dann ertönte die Musik von Theory. Der hat mal wieder einen der beiden Titelkandidaten für die Situation nach dem Last Man Standing Match hier konfrontiert. Letzte Woche Brock Lesnar, diese Woche Roman Reigns. Und ja, der war ganz schön mutig, weil da war ja die ganze Entourage, also die ganze Bloodline inklusive Paul Heyman, aber nicht der Ehren-Us, Sami Zayn, der war nicht dabei. Aber die standen alle im Ring.
Nie dabei.
Und der hat sich dann trotzdem in den Ring getraut. War schon so ein bisschen überraschend, dass so.
Ja, nach deutlicher Einladung wollte er erst nicht. Aber komm ruhig ran, hat er Roman Reigns gesagt. Ich weiß ja, dass du hier ein bisschen verunsichert bist. Dein Daddy, der ist ja jetzt nicht mal hier, hat er gemeint. Und dann haben die Leute geraunt. Du auch?
Geraunt nicht, aber ja,
gejault?
War natürlich eine nette Line. Also ich meine, sowas erwarte ich mir irgendwie auch, dass man damit natürlich so ein bisschen spielt. Ich fand es ja ganz interessant, dass man da ja zwei Interpretationen drauflegen kann, weil mir ist natürlich nur eine aufgefallen, aber ich bin jetzt auch kein regelmäßiger NXT-Gucker, im Gegensatz zu dir, Chrissy. Und ich habe da natürlich direkt an Vince gedacht, aber es gab ja tatsächlich auch mal einen Daddy in der Storyline für Austin Theory, ne?
Ach ja. Wer soll das gewesen sein?
Ne, Johnny Gargano.
Naja, das war die Zeit vor NXT 2.0. Da war ich noch kein Fan dieser Brand.
Ja, also natürlich war das eine Anspielung auf Vince für die Masse, aber man konnte es halt auch anders interpretieren, aber dafür musste man schon ja so ein bisschen in der Bubble sein, sag ich mal.
Bruder, natürlich ging das hier nur um Vince. Um wen denn sonst?
Ja, natürlich.
Ja. Da braucht man nicht für in der Bubble sein. Man hat doch da gesehen, wer da mit dem Bleistift saß, der Vince, so ihm gezeigt hat, wie es geht.
Ja.
Okay. Ich wollte dich jetzt hier nicht persönlich angehen. Aber manchmal muss man dich schon zurechtweisen.
Warum musste ich jetzt hier zurechtgewiesen werden?
Ja, du bist so ein Hund. Wenn man den nicht nah genug an der Leine lässt, der schnuppert an jedem Baum. Und das machst du da auch hier mit deinen Geschichten um Theory.
Ja, ich markiere dich mal bald, Junge. Da wirst du aber sehen.
Aha. Was ist denn jetzt hier passiert im Segment? Wir müssen langsam zum Ende des Podcasts kommen.
Ja, also die Bloodline hat ihm so ein bisschen gedroht, aber am Ende des Tages ist nichts passiert. Also er war zwar im Ring, aber Roman Reigns hat ihn halt so ein bisschen verhöhnt, dann auch mit diesem Chant, den die Fans dann angestimmt haben, hier, who's your daddy? Und ja.
Und hast du an Johnny Gargano gedacht?
Nein! Hör mir doch zu, wenn ich was sage, anstatt mir Crap in den Mund zu legen.
Jetzt geh mich hier nicht so an, Stefan, sei ein bisschen freundlich hier. Die heißen Temperaturen bekommen wir wohl nicht.
Nee. Nach dem letzten Coldcast werde ich nie wieder freundlich zu dir sein. Nie, verdammt nochmal, wieder.
Ach, was denn? Ach, da wo du da verloren hast. Ja, das muss auch noch aufgelöst werden.
Nee, das, oh ja. Oh. Ich habe alles aber nicht verloren. Und da freue ich mich schon drauf im Coldcast. Da freue ich mich aber schon richtig drauf, das sage ich dir.
Du bist einfach ein Clown. Natürlich hast du verloren. Jedenfalls, Roman Reigns will gechillt bleiben. Man versucht da an, Theory langsam aus dem Ring zu laufen. Der guckt sich da so um. Und Jey Uso war's. Der klopft ihn dann nochmal besonders beherzt auf die Schulter. Das war zwischen Klopfen und Schlagen, ja? Und da ist Theory kurz ausgeflippt und hat im Koffer da gezückt und geschlagen. Roman Reigns hat da schnell mal hier wieder alle beruhigt und seine Jungs mitgenommen. Aber ja, so eine gewisse Atmosphäre herrschte da schon vor. Reklame, aus der Reklame zurück, Theory noch im Ring, wird nochmal vorgestellt und kriegt überraschend Besuch von einem SmackDown-Superstar, Stefan.
Ja, Chrissy, was ist denn da los?
Ja?
Weil ich dachte, es gibt einen Raw-Roster und einen SmackDown-Roster.
Gibt's ja auch.
Aber ich meine, bestimmte Menschen haben ja vorausgesagt, dass diese Roster jetzt nach und nach zusammengelegt werden, nämlich und eine Person hat dem immer widersprochen, nämlich du.
Das Einzige, was hier zusammengelegt werden muss, bist du.
Nee, wirklich, Chrissy. Ich hab dir das gesagt vor WrestleMania. Und das bewahrheitet sich jetzt, nach und nach. Und anstatt mal zum Beispiel wie ich neulich, ne, da hattest du mit irgendwas recht, ja, habe ich gesagt, ja, Chrissy, hier, Hut ab, super. Das kannst du nicht. Über deinen Schatten kannst du nicht springen. Gut, das könnte an der sportlichen Fähigkeit liegen, dass du nicht so springen kannst.
Ja, springen trotzdem, als du.
Ist traurig. So, auf jeden Fall kam hier der Drew McIntyre raus, der SmackDown-Warrior bei Monday Night Raw. Ich war ganz verrückt hier. Ich dachte schon, muss Markus Holter das Match reviewen. Aber ich habe es dann trotzdem angeschaut. Und dann haben Drew McIntyre und Theory hier ein bisschen gecatcht. Ging auch eine gute Weile und irgendwann kamen halt Sheamus und seine Kumpanen. Die sind auch bei SmackDown! Und die haben eingegriffen und haben den Drew McIntyre attackiert. Da gab es dann einen 4-on-1-Beatdown.
Gerade als er den Claymore bringen wollte. Ich stell dir das mal vor. Also Drew McIntyre sowieso recht dominant in dem Match. Gibt einen Future Shock. Soll der Claymore kommen? Da greift ihm da jemand ans Bein von raus und dann 3-1 oder auch 4-1. Theory war sich noch nicht so ganz sicher, ob er da auch mit prügeln soll. War so ein bisschen tatsächlich das vierte Rad am Wagen. Die Q in jedem Falle. Bobby Lashley, Alter, bei der SummerSlam-Gegner von Theory. Und da konnte selbst Theory dann den Bobby mit seinem Koffer nicht beeindrucken. Reklame. Und in der Reklame muss wohl dein alter Liebling von SmackDown aufgetreten sein, ne?
Ja, Theodore Long.
Ganz genau, hat er gesagt.
Holla, holla, Player. It's gonna be a tag team match.
Und dann kamen wir aus der Werbung und dann gab's Drew McIntyre und Bobby Lashley gegen Sheamus und Theory. So einfach kann das gehen mit unserem Teddy Long.
Ja, das war eine wilde Mischung. Ein Raw-Superstar und ein SmackDown-Superstar, die letztes Jahr bei WrestleMania noch Gegner waren, Bobby Lashley und Drew McIntyre, gegen Sheamus und Theory. Auch ein SmackDown und ein Raw-Superstar in einem Team. Eieiei, was für eine wilde Sache. Als ob es keinen Roster-Split mehr gibt. Naja.
Mein Gott, Stefan. So, Butch und Rich Holland, die haben ja ordentlich Ärger gemacht da am Ring, ne? Und hat der Ringrichter aber mal hier mit dem Finger sich gedreht und dann gesagt, raus mit euch. Der Lieblingsspot von AE war das. Da mussten die gehen.
Ach ja?
Oh ja. Und dann gab es halt gar keine Unterstützung mehr. Und es gab in der Schlussphase einen ziemlich harten Move, fand ich, den White Noise von Sheamus gegen Drew McIntyre draußen auf dem Betonboden. Ne? Da gibt es ja am Freitag auch das große Donnybrook-Match, die wilde Rangelei zwischen Drew McIntyre und Shamey bei SmackDown. Das ist so heiß, das könntest du dir auch mal angucken. Vielleicht möchtest du ja mit Markus mal das Review gemeinsam machen. Aber in jedem Falle hat sich das Finale dann zwischen Theory und Lashley abgespielt. Theory kommt in die Nähe seines ATL. Du weißt ja, was die Abkürzung bedeutet, ne? Und dann sehen wir da draußen deinen Dolph Ziggler, den Dolph da am Kommentatorenpult stehen. War da gerade am Handy zugange, war wohl, weiß ich nicht, in einer Dating-App unterwegs und winkt da in den Ring. Theory guckt,
sagt ich. Selfies gemacht.
Ja, denkt sich, oh, Moment mal, was will der denn jetzt schon wieder? Der hat mir doch mehrere Wochen hinweg hier immer wieder meine Matches kaputt gemacht. Und da merkt der Theory einfach nicht, wie der Bobby Lashley sich rauswindet, ihn in den Hurt Lock nimmt und das Match direkt gewinnt hier. Schon wieder der Dolph Dolph Ziggler, der Theory das Leben schwer macht.
Ja, also da baut man ja konsequent was auf für nach dem SummerSlam. Wie gesagt, ich stelle mir nur noch die Frage, also ich meine, im Moment sieht schon alles danach aus, dass es einfach eine klassische Fehde wird, hier gegen Babyface, aber es könnte auch eine Finte sein. Und glaube ich auch nicht unbedingt dran, aber ich wollte es nur mal sagen, so ganz klar ist das alles für mich nicht, wie das läuft. Aber ja, hier wurde alles von Theory quasi verarbeitet. Also einerseits die Fehde gegen die World Champions, also Roman und Brock gegen Bobby Lashley, den US Champion, da will er ja den Titel zurückholen. Und natürlich auch seine nächste Fehde irgendwie mit dem Dolph Ziggler. So, und das ging hier für Theory nicht so gut aus. Und generell ist mir ja aufgefallen, Chrissy,
ja, seitdem der Mr. Money in the Bank ist. Als er da mit dem Koffer dann rausgehen wollte, der Theory, ne? Da waren plötzlich die Usos da und haben ihm noch ein paar Superkicks verpasst. Und Roman kam da wieder ganz gechillt angelaufen und hat das Money in the Bank Kofferlein genommen. Hat dem Theory das auf die Brust gelegt, der da am Boden lag, und sagt, hier, pass mal auf, das brauchst du, das Ding vergiss mal nicht am Samstag, wenn du schön kommst, ne? Sowohl der Brock Lesnar als auch der Roman Reigns nehmen den Theory ja nicht als wahre Bedrohung hin.
Naja, also erstmal wollte ich sagen, der Theory hat, seitdem er Money in the Bank gewonnen hat, nur noch verloren.
Ja.
So, irgendwie. Jobbt relativ viel, verliert relativ viel. Aber gut, so ist es. Und das ist natürlich wiederum der Plan vom Head of the Table. Ne? Er sagt sich halt, naja, ich habe ja zwei Cousins und auch noch einen Ehrenus, den Sami Zayn heißt der Chrissy.
Da denkt der Roman Reigns doch gar nicht dran. Er kennt den doch gar nicht. Der hat doch nur mit Jimmy und Jey Uso immer zu tun, der Sami Zayn heißt da.
Nein, das ist ein Ehrenus. Und deswegen hat er da natürlich seine Entourage, die sich dann darum kümmern kann, wenn er down sein sollte, den Theory vom Eincashen abzuhalten. Eigentlich ein geschickter Plan. Mhm. Also, wenn wir uns schon drüber unterhalten, also die Usos können sich das ja nicht einfach so anschauen. Das geht ja nicht.
Warum nicht?
Ja, einfach so den Cash-In angucken und sagen, oh ja, alles in Ordnung, das geht ja nicht. Ich meine, natürlich könnten die vorher auch schon im Match mit Brock Lesnar involviert werden und da irgendwie weggehauen werden. Aber was nicht geht, ist, dass sie einfach nicht rauskommen. Also, das hast du jetzt, glaube ich, nochmal klar gemacht vom SummerSlam, dass wenn die Usos zu dem Zeitpunkt standing tall sind, müssen sie verhindern, dass der Theory eincasht.
Und was den Theory und Dolph Ziggler angeht, ja, da gab es ja immerhin noch ein Interview und da hat der Dolph Ziggler zumindest mal einigermaßen erklärt, was jetzt Sache ist. Von Typen wie ihm habe ich schon etliche kommen und gehen sehen. Die sind alle schnell aufgestiegen, aber er schnell aufgestiegen, der Theory, hat aber nichts dafür getan, hat sich nicht verdient gemacht. Und dann ist der AJ Styles aufgekreuzt und hat quasi dem Dolph Ziggler da noch zugestimmt.
Ja, weil er ja auch seine Issues schon hatte mit Theory in den letzten Wochen. Und ja, dadurch ist dann aber auch direkt wieder ein anderes Tag-Team-Match entstanden. Man könnte sagen, es war so ein bisschen interaktives Booking, denn die beiden wurden konfrontiert von niemand anderem als der Alpha Academy, also Chad Effengable und natürlich Otis, dem ehemaligen Tag-Team-Partner Chrissy von...
Weiß ich nicht, kannst du mir das vielleicht mal sagen?
Nee, ich weiß den Namen nicht mehr, ich vergessen.
Schade. Fast geschafft auszublenden hier. Naja gut, liebe Hörende, auf jeden Fall gab es das dann später, war so ein bisschen künstlich hergestellt, aber ja. Stunde 2 von Monday Night Raw war besonders einem Mann gewidmet, ein Catcher, der genau wie Stefans SummerSlam-Erlebnis jetzt schon 20 Jahre bei WWE ist, Rey Mysterio. Und da muss ich sagen, ging zum ersten Mal in der neuen Post-Vince-Ära die Sonne auf, denn Rey Mysterio ist vorgefahren, gemeinsam mit seinem Sohn Dominik, ihr kennt ihn, seiner Frau Angie und erstmals seit den Covid-Jahren war sie auch wieder mit dabei, unsere liebe Alaya. Zwei Alayas, eine bei Raw, eine bei SmackDown, da weiß man schon gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Und es gab dann auch noch ein schönes Musikvideo, hier unterlegt mit so ein bisschen Metallica. Das ist irgendein Rapper, der hat Metallica gesampelt oder was auch immer. Aber da hat man zumindest sich Mühe gegeben, die Karriere von Rey Mysterio dann nochmal hier uns zu präsentieren. Und Rey und Dom, die kamen dann auch in den Ring, während Alaya und Angie backstage standen. Da waren noch Ehrengäste in der Umkleide, da gab es eine große Party zu Ehren von 20 Jahren. Und unser Rey hat dann noch eine Ansprache gehalten. Als 14-Jähriger hat er in Tijuana im Catchen begonnen, Stefan. Hat er niemals dran denken können, überhaupt WWE, dass er mal mit WWE die Welt bereisen würde. Das war ja gar nicht auszumalen, als er da als kleiner Bub stand. Und hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, so klein wie er war. Da hat ihm ja keiner eine Chance gegeben. Aber es ist ja alles ganz anders gekommen, auch dank vieler toller, wichtiger Weggefährten. Dean Malenko, der K-Dog, also Conan, Batista, Kurt Angle, Edge und ganz besonders Eddie Guerrero, an denen er jeden Tag, unser Rey, an den er da denken würde, hat er gesagt. Nette Worte gab es auch für die Ehefrau und natürlich für die beiden Kinder, Dominik und Alaya. Und zu Dominik hat er gemeint, ich weiß ja, wenn ich eines Tages nicht mehr hier bin, dass du, lieber Dominik, das Mysterio-Vermächtnis weitertragen wirst. Hoffen wir mal, dass dieser Wunsch dann für Rey auch in Erfüllung geht. Aber da hat man...
Waren die Fans nicht so gejubelt?
Nee, leider nicht. Vielleicht, ja gut. Aber man hat immerhin dem Rey hier viel Zeit eingeräumt und das hat dann auch ernst genommen, diese Präsentation, bis dann das Auftreten vom Judgment Day hier anstand. Das war doch nett.
Ja, ne? Ich fand's auch gut. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass Dominik da mit im Ring stand.
Das ist sein Sohn, sein Eigenfleisch und Blut.
Ja, aber da hätte man auch die Frau und die Tochter mit rauskommen lassen können.
Nein, das ist zu Stefan, kannst du dich vielleicht erinnern, was damals passiert ist mit den Augen und so weiter bei den Mysterios? Willst du nicht jetzt hier Alaya schon wieder in Gefahr bringen?
Alaya war doch nie in Gefahr.
Entschuldigung, weil sie den Buddy Murphy einigermaßen beziert hat da. Aber die Gefahr bestand ja durchaus bei so einem Verrückten wie Seth Rollins, dass auch Frau und Kind hier was passiert, also Tochter. Und das ist schon eine gute Sicherheitsmaßnahme, die da eben nicht mit in den Ring zu schicken.
Ja, nichtsdestotrotz, ich finde, rein visuell fand ich das so ein bisschen unschön. Also ich hätte mir auch irgendwie hier ein bisschen eine andere
ich find's mit Alaya Inszenierung auch schöner.
Eine andere Inszenierung vorstellen können. Also vielleicht eher so ein bisschen, dass man die Halle abdunkelt und so ein Spotlight in den Ring macht. Und da steht der Rey Mysterio und der kleine Mann ganz groß sozusagen. Und er ist dann wirklich alleine im Ring. Das hätte ich irgendwie ein bisschen passender gefunden als der etwas so auch rumhampelnde Dominik. Ich finde, das hat fast ein bisschen gestört. Also, war nur einfach rein visuell so mein Eindruck. Und ich finde, dann hätte man sozusagen ihm immer noch den Entrance geben können als Abschluss des Ganzen, dass dann Dominik sagt, dass dann Ray sagt, ja, aber ne, für die nächsten Jahre, da will ich hier meinen Sohn und ich hoffe, dass ihr ihn auch ins Herz schließt und jetzt gebt ihm mal einen ordentlichen Applaus und dann kommt er rein oder so, ja. Und das hätte ich irgendwie besser gefunden, ist jetzt eine kleine Kritik im Großen und Ganzen. Das war ein schönes Segment, fand ich sehr gut. Man hat jetzt hier auch keinen Quatsch gemacht, das war einfach ein schönes Segment, um auf 20 Jahre Rey Mysterio bei WWE zurückzugucken. Gut, ganz 20 Jahre waren es ja nicht, waren ja auch ein paar Pausen dazwischen, aber sei es drum.
Sei mal nicht päpstlicher als der Papst, Stefan.
Ja, ja. Und dann halt schöne wieder Thank You XY-Chance, in dem Fall Rey. Letzten Freitag war es noch Vince. Ja, so schnell geht das. Einfach vergessen, der Vince. Und ja, das war alles in Ordnung. Und dann gegen Ende kam dann halt im Publikum The Judgment Day. Tauchten hier auf Finn Bella und der Damian Priest. Und ja, dann kam es zum angekündigten Tag-Team-Match, die Mysterios eben gegen The Judgment Day. Und das war ein flottes Tag-Team-Match, würde ich sagen, Chrissy, oder?
Auf jeden, Stefan. Und man hat auch die Rey Mysterio-Feierlichkeit hier durchaus positiv weitergetragen. Es gab den Coup de Grâce von Finn Balor. Dominik im letzten Moment verhindert, dass der Papa hier gepinnt wird. Und dann gab es diese Geschichte mit dem Stuhl, Eddie Guerrero-mäßig. Da hat ja letztens der Rey den Finn Balor ausgetrickst. Jetzt wollte der Finn Balor das auch hinbekommen, hat aber nicht geschafft, hat sich dann darüber geärgert, den Stuhl dann weggeworfen, als die Ringrichter ihn dann mit dem Stuhl sah. Naja, und dann landete Finn Balor in den Seilen, Damian Priest daneben, doppelter 619, der Mysterios, Rey Mysterio mit dem Frog Splash und dann der klare Pinfall-Sieg gegen Finn Balor. Da muss man natürlich auch immer zweimal hinschauen, weil man denkt ja natürlich, wenn jetzt hier so eine emotionale Geschichte passiert wie mit dem Ray, dass das direkt für Heat ausgenutzt wird. Hat man dann später getan, aber zumindest den Teil in der Arena, hat man die Mysterios oder Mysterios sein lassen.
Ja, man hat den Fans ja was gegeben, was sie haben wollten. Das war Rey Mysterio abzufeiern, nach 20 Jahren im Madison Square Garden. Also eine schöne Geschichte. Hat man gut gemacht und genau, Backstage gab es halt eben die von dir angesprochene kleine Party zu Ehren von Rey Mysterio, auch mit der Familie. Da gab es auch noch eine Geschenkübergabe.
Da war ich auch eingeladen. Familie
durch Alia, ja? Mhm. Als wer?
Wie, als wer?
In welcher Rolle?
Als Gast war ich eingeladen, was denn sonst?
Ja, und warum? Weil du so gut mit denen befreundet bist? Ich dachte, du bist objektiver Journalist?
Ja, und? Ich kann mir ja keiner oder sagen, dass ich in den letzten 20 Jahren nicht objektiv über die Mysterios hier berichtet hätte.
Aha.
Das sind Profis.
Warum warst du nicht da?
Ja, weil ich gesagt habe, ich muss hier Dienstag mit Stefan den Podcast aufnehmen.
Das ist aber sehr unfreundlich. Du wurdest eingeladen zur 20-Jahr-Feier von Rey Mysterio bei WWE und hast abgesagt für mich. Also da muss ja die Wertschätzung für mich schon sehr groß sein.
Nee, ich habe denen ja gezeigt, wie es hier an Flughäfen aussieht, dass ich gar nicht kommen kann. So, Rey Mysterio hat sich erstmal schön Tequila da gegönnt, muss man auch mal sagen. Also don't drink and drive, aber hier beim Catchen geht das schon. Also er ist ja mit dem Auto da angefahren gekommen vorher, ne? Er wollte doch wieder nach Hause fahren.
Ist er selber gefahren?
Auf jeden. Saß da am Steuer. Und hat dann ein Geschenk bekommen und da war das Halloween Havoc 97 Kostüm drin. Das hat Alaya wohl irgendwo auf eBay Kleinanzeigen oder was gefunden. Richtig schön alles, diese Feierlichkeit. Bis dann Rhea Ripley, wir haben sie seit Wochen nicht gesehen, dann dort stand. Und dann hat sich Alaya Rhea Ripley gegenübergestellt. Da war Alaya ganz mutig. Rhea Ripley stößt sie zur Seite. Großes Toe over Bow. Dann ging es da auf den Flur und da lauerten dann auch schon Damian Priest und Finn Balor. Und das Ende vom Lied war Brawl auf dem Gang, dass der Rey Mysterio da mal schön auf den Tisch gepowerbombt wurde. Und später nochmal das Ganze. Rey Mysterio wird verarztet. Da kreuzen schon wieder diese Ungusteln auf Finn Balor und Damian Priest. Offizielle drängen die beiden zurück und aus der anderen Richtung kommt die lachende Rhea Ripley erneut und tritt dem Rey Mysterio gegen seinen Oberarm, den er sich da schon und die Schulter, die er sich da schon bei der Powerbomb so wehgetan hatte. Und da hat man es den Mysterios ja ganz schön kaputt gemacht hier, das schöne Fest. Richtig mies, diese Nummer von Judgment Day. Und beim SummerSlam am Samstag gibt es nun ein No-Disqualification-Match mit den Mysterios gegen das Judgment Day.
Ja, also nicht, dass ich jetzt drauf brennen würde, nochmal das Tag-Team-Match zu sehen, aber man hat zumindest logisch jetzt hergeleitet, mit diversen Matches und da ging es halt auch immer um den DQ und es gab auch schon den DQ und es wird halt mit diesem Eddie-Spot da gearbeitet. Also daher macht es jetzt schon Sinn, ein No-DQ-Match zu machen. Also das hat man logisch hergeleitet und ja, also ne?
Ja.
Wenn jetzt der Turn passiert, dann am Sonntag, am Samstag, oder?
Absolut, wenn dann da, mein lieber Stefan, dann möchtest du mal wirklich was Prickelndes hören, ja?
Ja.
Rhea Ripley und Aliyah, ja? Die teilen sich quasi einen Mann. Rhea Ripley, meines Wissens, heute mit Buddy Murphy ein Paar.
Ach was.
Ah ja, guck dir das mal an. Und dann, vielleicht war Aliyah so ein bisschen stinkig, hat sie deshalb dazwischen gestellt hier in der Geschichte.
Interessant,
Chris. Ja, ne? Das sind hier die Boulevard-Themen, die ich extra für dich zücke, um auch für dich das noch ein bisschen hier interessanter zu machen. Dass du auch sagen kannst, ja, aus dem Podcast habe ich auch noch neues Wissen für mich mitgenommen. Aber ja, also das Match brauchst du nicht unbedingt, ne? Aber gut, jetzt machen wir es halt nochmal. Ist ja auch No DQ, mal ganz was Neues. Bianca Belair im Ring wollte was sagen, konnte gar nicht viel sagen, weil Becky Lynch mit einem beeindruckenden weißen Outfit kam da zum Ring gestiefelt und gestiefelt hat sie in jedem Fall, aber sie hatte sehr hohe Stiefel hier an. Und dann haben wir direkt hier einen Brawl gehabt zwischen den beiden Frauen. Ähnliches Chaos wie zu Beginn mit The Miz und dem YouTuber. Und dann hat auch noch die Becky Lynch unsere Bianca Belair an ihrem Zopf, ja, an den Haaren herausgezogen aus dem Ring. Und der Brawl ging weiter bei den Kommentatoren, sind beide noch unsanft dann darüber geflogen, bis dann endlich diese wild gewordenen Rivalen hier mal von den Offiziellen auch wieder gebändigt werden konnten. Also die Officials hatten ja einiges zu tun. Hier zu Beginn, die Ray-Geschichte hier, die kam ja gar nicht aus dem Schlichten wieder raus.
Ja, aber das ist halt eigentlich auch ganz gut. Deswegen fand ich es ehrlich gesagt auch insgesamt eine relativ gute Go-Home-Show, weil man die Angles, die für den SummerSlam wichtig waren, alle nochmal nach Hause gehämmert hat.
Ja, gerade hier, ich meine, was wollten wir uns jetzt nochmal wieder hier ein Gespräch mit Bianca und Becky anhören, ne? Weil da ist ja eigentlich alles gesagt.
Ja, seit einem Jahr. Und dass man hier jetzt nochmal Intensität reingebracht hat, fand ich eigentlich durchaus gelungen, ja. Also das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, also du hast gesagt, das wurde direkt gebrawlt, das stimmt ja nicht ganz. Also die Bianca Belair hat dann noch ein bisschen geredet und das war ja ein bisschen komisch fast schon. Da hat sie halt ihr EST wieder abgefeiert. Aber es wirkte so ein bisschen heelisch, so ein bisschen überheblich. Und das ist natürlich auch immer eine fine line, aber irgendwie, weiß ich nicht, da kam das irgendwie so ein bisschen komisch rüber, wie ich finde.
Das hat sie in der Tat gesagt, aber da war Becky ja noch quasi gar nicht bis ganz zu ihr gekommen. Und dann ging es aber auch schon tatsächlich los mit den beiden, ja. Aber gut, vielleicht gibt es ja den Double Turn, wie damals beim SummerSlam 97. War das da? Ne, war WrestleMania, ne?
Welchen Double Turn meinst du?
Mit Austin und Bret.
Ja, der war bei WrestleMania 13.
Kann man so ein bisschen verdrehen, hier macht ja nichts. Alexa Bliss. Seit einigen Wochen wieder da. Lächelt nett in die Kamera, gewinnt meistens, hatte Lilly dabei und hat uns erklärt, ich werde nach dem SummerSlam mal die Titelträgerin ins Visier nehmen. Hat ja zuletzt auch schon generell vom Gold gesprochen, ne? Und Alexa Bliss sollte jetzt mit einem Sieg auch eins draufsetzen, wird sie Number One Contenderin sein.
Ja, sie hat auf jeden Fall gute Argumente dafür, weil sie hat sehr viele Matches gewonnen, seitdem sie wieder da ist.
Eben. Und hier auch eins gegen Doudrop, ne? Nikki A.S.H. war mit am Ring. Nikki A.S.H. schnappt sich die Puppe Lilly, will für Ablenkung sorgen. Doudrop bringt ihn zum Crossbody, den sie immer gerne springt, zum Two-Count. Dachte man schon, jetzt gibt es hier einen riesen Upset, war aber nicht. Twisted Bliss versucht. Nikki A.S.H. zieht da unsere Alexa an den Füßen, die kracht auf den Boden. Doudrop lädt Bliss auf die Schultern, will ihren Schulterbreaker oder Power-Slam-Finisher bringen und dann aber ein Konter. Damit gewinnt Alexa ja neuerdings immer wieder, ne? Mit dem DDT in diesem Falle.
Ja, ein bisschen interessant, dass Asuka nicht dabei war, ne? Man hatte ja noch den Rückblick auf das Tag-Team-Match mit Alexa Bliss und Asuka gegen Nikki A.S.H. und Doudrop. Und hier war Nikki A.S.H. mit dabei, aber Asuka eben nicht. Die könnt ihr auch noch mal Ansprüche auf ein Titelmatch anmelden, ne?
Vielleicht mal Montag frei gehabt. Aber in der Tat, die Unterstützung am Ring hätte Alexa gut gebrauchen können bei der frechen Nikki A.S.H., Stefan. Wobei, Alexa hat sie auch allein hinbekommen hier. So, gucken wir mal.
Sie hat gewonnen, Doudrop ja auch so ein bisschen Edeljobberin, ne? Ich erinnere mich an diese drei Niederlagen gegen Bianca Belair Anfang des Jahres, Bei Monday Night Raw, wo sie ja jede Woche den KOD eingesteckt hat. Und die hat er jetzt gegen Alexa Bliss auch mal wieder verloren. Also, ja, war jetzt nichts Besonderes, war halt so da, um Alexa Bliss was zu geben. Wenn man hier Catcher aufbaut, um sie für ein Titelmatch vorzubereiten, habe ich da gar kein Problem mit.
Raw Stunde 3, liebe Hörende, begann mit der Premierenausgabe von Impulsive TV, die persönliche Talkshow des tollen YouTubers und neuen WWE-Superstars Logan Paul. Und ähnlich muss ich gestehen, wie bei SmackDown beim Segment mit Drew McIntyre gegen Sheamus, bin ich bei diesem hier eingeschlafen. War das schlimm?
Och je.
Ja, ist nicht so schlimm, ne? Das ist diese körperliche Abwehrreaktion, weil ich schon weiß, jetzt kommt The Miz, jetzt gehen bei mir aber so langsam, geht bei mir das Licht aus.
Ja, wobei jetzt diese Storyline als solche bei mir gar nicht so, so schlecht dasteht, muss ich sagen.
Okay, ist immer noch The Miz.
Ich fand den Brawl am Anfang sehr gut gemacht. War eben so ein Cold Open für Raw und hier hat man dann Impulsive TV angesetzt und Logan Paul war eben da und hat so ein bisschen davon erzählt, was gerade so abgeht. Unter anderem, dass sein Bruder da auch bald im Madison Square Garden boxt. Und die Fans haben so, ja, gemischt auf ihn reagiert.
Tendenziell ja negativ, ne? Aber irgendwie hat Logan Paul so einen Eindruck gemacht, ha Leute, hier bin ich der Geilste und mein, also es ist toll für mich hier zu sein, weil mein Bruder, der wird ja die nächsten Tage boxen. So, also könnt ihr alle wiederkommen und auch einschalten, so nach dem Motto. Aber hat nicht die Reaktion bekommen, die er sich vorstellt. Ne? Ich glaube, der hält sich für beliebter, als er tatsächlich ist. Ich weiß nicht, also wenn seine YouTube-Freunde alle nette Kommentare in die Kommi schreiben, ja, oder eben immer Daumen hoch geben. Das spiegelt jetzt nicht hier das Bild wieder, was er vom WWE-Publikum abbekommt.
Nee, und ich meine, der ist ein natürliches Heel, auch wie er da zum Ring kommt. Und da hat er auch irgendwie eine Flasche oder was das war, auch so ein bisschen ins Publikum geworfen. Aber das wirft er nicht so, als ob er ein freundlicher Kerl ist, sondern...
Nee, und übrigens, das war noch ein Product Placement, das ist irgendwie ein Ring. Der stand auch auf dem Tisch, als er da kürzlich seinen Vertrag unterschrieben hat. Aber ich muss widersprechen, er ist nicht ein natürlicher Heel, ja? Also, weiß ich nicht. Er ist einfach ein Ungustel. Er wirkt so wie eine Person, die man nicht nett findet. Das hat gar nichts mit Wrestling zu tun. Also, er ist schon natürlich ein Heel, aber ich meine, jetzt ist natürlich ein Heel wie jemand, der guten Heel verkörpern kann und eigentlich ein netter Kerl ist. Aber das ist er ja.
Also ja, aber nee, aber Steve Douglas war zum Beispiel auch ein natürlicher Heel.
Ja, der ist ein natürlicher Heel als Wrestling-Person. Aber es ist eigentlich natürlich die zarteste Knospe, die man sich sonst vorstellen kann. Aber hier mit dem Logan Paul möchte doch nicht nach der Show einen Kaffee trinken gehen. Mit dem Steve Douglas schon. Da meint der Unterschied.
Ja, weiß ich nicht. Also auch mit dem Logan Paul könnte das interessant sein.
Ach ja?
Ja, also
für ein paar Monetarisierungstipps für Social Media sicherlich, aber doch nicht, um mit dem das Leben zu philosophieren.
Weiß ich nicht, kann auch interessant sein.
Na gut, dann triffst du dich mal mit dem. Ihr beiden treffen gut zusammen.
Ja. Nein, aber wie er halt rauskommt, wie er lacht, es wirkt aufgesetzt, es wirkt halt nicht freundlich, sondern es wirkt halt so, als ob er weiß, er muss lachen, weil er Babyface ist und weil er sozusagen damit was verkaufen will. Jetzt nicht im Wrestling-Sinne, sondern wirklich so, nicht so aufgesetzt halt. Und ja, er kommt halt einfach so grundarrogant rüber und das ist ja auch in Ordnung, ja. Aber dann setzt ihn halt als Heel ein. Also ich hoffe auch, dass man nach der Fehde mit Miz das erkennt und ihn da halt einfach anders präsentiert. Ja, anders zum Beispiel als Pat McAfee. Ja, also ich meine, der hat ja auch so ein bisschen eine drüber Art, aber der hat halt irgendwie was Besonderes, was Nahbares auch durchaus an sich.
Stefan, halt überleg mal, was du da gerade sagst. Zwei, die drüber sind, aber der eine sympathisch. So wie wir beide.
Wenn du meinst.
Ich habe nicht gesagt, welcher von beiden.
Also du hältst dich,
ich habe vielleicht dich gemeint, Stefan.
Schon klar. Nee. Du hältst dich also für Pat McAfee, ja?
Ja, ich halte dich auf jeden Fall.
Du stehst also morgens auf, guckst in den Spiegel und denkst mir, ja, ich bin eigentlich so der Pat McAfee-Lookalike. Das denkst du, Chrissy, ne?
Nee, du hast doch damit angefangen.
Nee, du hast den Vergleich gezogen. Ich wollte nur was zu Pat McAfee sagen, der halt eben...
ich habe gesagt, zwei, die drüber sind und einer sympathisch, habe ich gesagt. Habe ich nicht gesagt, dass ich mich mit Pat McAfee vergleiche.
Mhm. Das war schon da drin gesteckt, Chrissy. Das weißt du schon ganz genau. Kommst jetzt auch nicht mehr raus.
Nee, das hast du dazu gedichtet. Halt dich mal an die Fakten hier. Das ist ein Spurblatt.
Ich wollte nur sagen, Beide sind ja durchaus nah beisammen. Beides sind Celebrities, wenig Matches bestritten, aber beides sehr gute Matches bestritten, die sie bislang gemacht haben. Und haben sich, ja, obwohl sie sozusagen an anderer Stelle gut Geld verdienen oder verdient haben, für WWE entschieden und bringen da auch eine gewisse Leidenschaft mit. Bei Pat McAfee definitiv auch langfristig schon gegeben. Bei Logan Paul muss man das noch mal ein bisschen abwarten. Aber beide sind eine Bereicherung fürs WWE-Produkt, das muss man ganz klar sagen. Aber der eine wirkt halt durchaus sympathisch auf seine Art. Und ich habe auch neulich noch mal diesen Entrance gesehen von Pat McAfee bei WrestleMania. Der war ja auch einfach Weltklasse. Ja, und das war auch einfach gute Stimmung, die da erzeugt wurde. Und das ist halt einfach nicht Logan Paul. Logan Paul ist halt jemand, der kommt halt raus, und der wird halt ausgebuht, der ist überheblich. Und mal schauen, vielleicht kommt er ja irgendwie jetzt durch diese ganze Storyline dann doch wieder mit The Miz zusammen, weil eigentlich sind die beiden schon ein ganz gutes Duo, muss man sagen.
Das stimmt. Sie sind sich sehr irgendwie auch schon ähnlich. Es kam nicht The Miz, den Logan Paul hier sehen wollte, sondern Mrs. Ehefrau Maryse heißt sie. Und die hatte nicht nur ein bezauberndes Kleid an, sondern auch eine Handtasche, die aussahen wie zwei große Eier.
Ach ja?
Oh ja, Stefan.
Ja, und sie hatte, also der Logan Paul hatte halt auch Sprüche wiedergebracht über die kleinen Balls. Und dann kam Maryse raus und wollte das nochmal klarstellen, dass eben ihr Mann keine kleinen Balls hat. Sondern sie hätte es auch nachgemessen und hat dann irgendwie mit Average Size und so angefangen. Und dann hat sich Logan Paul darüber lustig gemacht. Und dann kam tatsächlich aber auch The Miz dazu. Und dann fragt er nochmal, sag mal, wer misst hier eigentlich seine Balls nach? Ja, ich natürlich, The Miz. Natürlich messe ich nach und
also Leute,
hat das ja auch jeder hier schon in der Halle getan und so. Das waren seine Argumente. Und ja, da sind die halt um dieses Thema wieder aneinander geraten, aber es wurde dann auch tatsächlich nochmal ernst, Chrissy.
Naja, auf jeden Fall von dem Hodenstreit haben wir jetzt mittlerweile auf jeden Fall genug gehört hier. Es wurde ernst, weil Ciampa hat dem Miz hier noch ein bisschen unter die Arme gegriffen. Zwei gegen einen und Skull Crushing Finale und The Miz Standing Tall über Logan Paul hier.
Ja, und damit, finde ich, hat man jetzt in den letzten zwei Wochen in dieser Fehde eigentlich alles richtig gemacht. Also, dass Logan Paul jetzt nicht als Babyface da abgefeiert wird und dass es nach dem Skullcrushing-Finale One More Time Chance gab, shit happens, ja? Also, der ist ja kein Babyface. Aber im Booking der letzten zwei Wochen, und damit meine ich jetzt nicht hier nach Vince, sondern im Booking der letzten zwei Wochen, hat man diese Fehde meines Erachtens gut zum SummerSlam hingeleitet. Also, das ist jetzt eins der Matches, auf das ich schon eine gewisse Vorfreude habe, weil ich einfach gespannt bin, wie sich Logan Paul im Ring schlagen wird. Er hat bei WrestleMania richtig abgeliefert. Wir waren sehr, sehr positiv überzeugt und überrascht von ihm. Und jetzt ist halt die Frage, geht das auch in einem Singles-Match? Und die besondere Frage, geht das auch in einem Singles-Match mit The Miz?
Das werden wir sehen, was bei diesem Match rumkommt für unsere Freude, es anzusehen. Backstage-Begegnung. Die Usos und die Street Profits. Am Samstag gibt's das große Titelmatch. Und Jeff Jarrett, der hat da mal durchgegriffen hier. Im Ringrichterleiberl, da gab's Ärger. Und Jeff Jarrett, J-E-F-F, J-A-R-R-E-T, hat hier zur Kontenance aufgerufen zwischen den Teams. Und da gucken wir mal, was da noch kommt, Stefan. Ich hoffe, du möchtest dazu nichts mehr sagen. Dann können wir direkt zum nächsten Segment übergehen.
Ja, fand ich ein bisschen komisch, das Segment, weil die sollten ja im Main Event noch aufeinandertreffen.
Deshalb, ne? Also wenn er jetzt gesagt hat, Leute, jetzt haltet mal hier Frieden bis Samstag, aber die sind ja ungefähr 20 Minuten später im Ring gegenüber gestanden, dass sie jetzt hier schon so ein bisschen aufgekratzt sind. Ich meine, das liegt ja in der Natur der Sache, also von daher war es auch merkwürdig.
Also das fand ich total deplatziert und auch komplett unnötig. Also wenn man irgendwie Jeff Jarrett präsentieren wollte, hätte man das auch besser machen können.
Völlig korrekt. Das Backstage entstandene Tag Team Match gab es noch mit der Alpha Academy, Chad FN Gable und Otis gegen AJ Styles und Dolph Ziggler. Also der Dolphster hat den einen alten Catcher, den Bobby Root, gegen den alten anderen TNA-Catcher, AJ Styles, hier als Teampartner eingetauscht. War eine relativ eindeutige und kurze Sache hier. Leider nicht zugunsten des Mannes, den du in Zukunft im WrestleMania Main Event siehst.
Haben eine Frage an dich, Chrissy.
Okay, du hast mir heute ja noch keine gestellt.
Ganz genau. Sehen wir, dass der Robert Root tatsächlich die WWE verlässt? Oder wird er bald als Glorious Robert Root zurückkehren?
Ja, also, dass der plötzlich hier die WWE verlässt, das hast du jetzt in den Raum gestellt vor ein paar Tagen hier. Keine Ahnung, was man mit dem vorhat. Ich finde das immer ganz gut, dass man die Dirty Dogs jetzt erstmal beendet hat hier. Ich fand, die beiden passten eh nicht so recht zusammen, obwohl man an der Kombination eine ganze Weile festgehalten hat. Weißt du, den Robert Root, ich gönne ihm ja auch hier einen Paycheck. Warum geht er nicht einfach zu NXT zurück und arbeitet da mit den Jungspunden? Da kann er von mir aus auch Glorious machen.
Okay.
Muss aber nicht sein. Ich glaube, den Song kann man auch einfach in meiner Mottenkiste belassen hier. Ja, ich merke aber schon, du redest um den heißen Brei herum, nämlich um deinen Chad Evan Gable, der ja wieder schlecht ausgesehen hat.
Ja gut, aber dafür sah mein Dolph Ziggler gut aus. Also ein Match mit Chad Evan und Dolph Ziggler, das kann natürlich nur gut sein. Und
auch ja, da warst du auch standing tall, ne?
Was auch immer diese Anspielung soll. Aber ich meine, du beschäftigst dich ja auch in letzter Zeit sehr viel mit den Genitalien deiner Podcast-Kollegen.
Ach ja?
Das ist auch eine Anspielung sein.
Wann habe ich denn mit Markus Genitalien eine Auseinandersetzung hier im Podcast gehabt?
In letzter Zeit relativ häufig.
Ach ja? Ich kann mich nicht dran erinnern.
Solltest du vielleicht auch ab und zu mal deine Podcasts nachhören, was für ein Quatsch du so zwischenzeitlich redest.
Warum soll ich meinen eigenen Podcast hören? Ich weiß doch, was ich gesagt habe.
Ja, offensichtlich nicht.
Na gut. Trotzdem nicht meine Podcast hören.
Okay. Ja, war halt so ein bisschen überraschendes Tag Team AJ und Dolph, aber das hat in der Sekunde gut gepasst. Und ich fand es halt auch gut, dass der Dolph Ziggler jetzt mal ein bisschen mehr zu tun hatte, als nur sozusagen den Theory zu distracten und für Niederlagen bei ihm zu sorgen. Und das war ein gutes Tag Team Match, auch wenn es relativ kurz war, so knappe 7-8 Minuten. Aber es war guter Catch. Und man hat ja auch den Otis gut inszeniert, ne, als den Big Man im Match und oder ja, den Brick Wall. Und ja, immer wenn halt der Chad Evan dann im Ring ist, geht's halt auch gut ab. Am Ende war es ein klarer Sieg für Dolph Ziggler, der jetzt halt auch ein bisschen was brauchte. Der war jetzt ja wieder da, aber noch keine Matches bestritten und hatte dann hier halt nach dem Zigzag tatsächlich auch den Chad Evan pinnen können. Match hatte viel Heat, gab auch vor dem Match noch eine gute Promo von der Alpha Academy, also Chad Evan. Schusch, Chrissy! Und ja, das ging gut ab.
Main Event, das war mal wieder so ein Main Event hier, wo es Entrances gab, dann nochmal die SummerSlam Card, Werbung, dies und das. Und da wurde hier wieder also vom Feinsten gestreckt, hier eine halbe Stunde lang der Main Event, so wie uns das gefällt, statt nochmal 3 Segmente in die letzte halbe Stunde zu bringen. Ist auch für das Review im Podcaster deutlich einfacher zu handhaben, genauso wie das Fingerchen an der Skip-Taste zu haben, wenn man sich da endlich zum Match dann hervorarbeitet. In jedem Fall der Main Event ja unter Roman Reigns gemeinsam mit seinen Usos gegen Riddle und die Street Profits. Was hier im Verlaufe auffiel, war ja die blutige Nase erstmal bei Montez Ford, ne? Der ist in die Ringecke geflogen und da hat er sich so ein bisschen die Nase verbogen.
Ja, relativ früh im Match, also musste er lange mit klarkommen. Und ja, es war halt ein Match, was halt auf Roman Reigns ausgerichtet war, dass er halt die großen Auftritte hatte, hat dann natürlich später auch dann das Hot Tag eingeleitet, was dann auch Richtung Finish ging. Also er war down und konnte dann einen der Usos eintaggen. Und dann war eben Riddle Running Wild, hat die anderen seine Cousins, die Usos weggehauen. Und dann hat man halt auch einen schönen Nearfall gebracht nach einem inszenierten RKO von Riddle gegen Roman Reigns. Also da hatten die Zuschauer schon die Hoffnung, oh, jetzt heute Abend sehen wir es endlich, der Roman Reigns wird mal gepinnt. In dem Falle vom Riddle, gab aber einen Kickout. Und am Ende war es dann doch wieder der Roman Reigns mit dem Spear, der den Riddle hier klar pinnen konnte. Und das Match war jetzt nicht so besonders, aber es hatte schon seine Atmosphäre in der Halle, das muss man sagen. Und hat auch funktioniert und war gut anzuschauen. Und dann war die Bloodline eben standing tall, die Street Profits waren auch raus. Riddle war gebeatdowned, Chrissy. Und dann natürlich.
Ja, also nur mal ganz kurz, das Finish war ja wieder vom Feinsten mit unserem Riddle, ne? Der gibt ja immer alles, will den Randy Orton nachspielen, scheitert nach dem Draping DDT aber an dem RKO. Und wie der Roman dann den RKO abwehrt und den Riddle einfach wegwirft und dann den Spear nachsetzt und gewinnt. Da, in der Tat, war der ganz schön gebeatdowned in dem Moment.
Ja, genau. Und und dann ertönte halt nach dem Match die Musik von Seth Rollins. Und fand ich auch ganz interessant, dass man hier diese Konstellation nochmal so gebracht hat. Begegnung im Entranceway, also die Bloodline war schon auf dem Weg nach draußen. Und Seth Rollins kam dazu und dann gab es halt so einen kurzen, ja, Staredown möchte ich es gar nicht nennen, aber so einen kurzen Blickkontakt.
Blitzigen Blickkontakt.
Seth und Roman. Und Seth ist dann aber weitergegangen und hatte noch Business im Ring zu tun. Nämlich da lag ja der fertige Riddle und den hat er dann nochmal ordentlich attackiert, weil das Match gibt's ja auch beim SummerSlam und das hat man hier dann auch nochmal nach Hause gehämmert. Also ich fand
hat vor allen Dingen mal lieber Stefan Business außerhalb des Rings zu tun gehabt, weil es gab draußen den Stomp und dann hat er die Ringtreppe genommen, die auch schon, da war schon Angelo Dawkins vorher auch gegengeflogen, die war schon so ein bisschen da zerrissen worden in ihre beiden Einzelteile. Und dann ist der Riddle auf diese Ringtreppe gelegt worden und dann gab es da nochmal einen brutal aussehenden weiteren Stompy. Also da hat der Seth Rollins nochmal richtig gesagt, Leute, so nicht hier.
Ja, und was mir halt aufgefallen ist, dass man, wie gesagt, alle Matches eigentlich vom SummerSlam nochmal sehr gut inszeniert hat, dass man insgesamt durchaus längeres Wrestling gesehen hat und dass auch durchaus die Show so ein bisschen interaktiv war, auch wie hier eben Seth Rollins rauskam, nicht einfach so komplett aus dem Nichts, sondern auch noch mit einer kurzen Begegnung. Es waren so Kleinigkeiten.
Lassen wir es fließend nennen. Die Segmente sind teilweise besser ineinander geflossen. Weil interaktiv war das ja nicht. Ja. Interaktiv wäre ja, wenn ich zu Hause bestimmen könnte, wer jetzt rauskommt. A, Seth Rollins oder B, der Honky Tonk Man, will ich natürlich B drücken. Aber das gibt's leider noch nicht. Wäre auch stark gewesen. Honka, Honka, Honky Love am Ende hier vom Monday Night Raw. Da wäre ich so abgegangen. Mhm. Naja, nur in meiner Fantasie. Okay. Ja, ich fand auch, also die ganz peinlichen Sachen haben also eigentlich gar nicht stattgefunden in diesem Raw. Es war jetzt auch nichts da, was einem so richtig prickeln ließ. Aber andererseits, davon war ja auch nicht abzusehen, weil diese Show spielte sich ja in den gesteckten Grenzen des SummerSlam-Aufbaus ab. Und wir wissen ja, was der SummerSlam-Aufbau bisher war und ist. Nämlich eine Card, die ganz nett wirkt, aber jetzt auch nicht 100% frisch und auch nicht 100% exciting. Also so geht's mir zumindest. Es ist halt ein Produkt, was einem derzeit nicht besonders wehtut, aber wo man auch nicht denken würde, ja mein Gott, jetzt geht's aber richtig ab. Endlich wieder 3 Stunden Mann in der Draw, ich kann mich kaum noch halten hier.
Also so ganz böse gesagt, fühlt sich so ein bisschen wie ein schlechter Remake von WrestleMania an. Ist mein Eindruck. Also weil du hast den gleichen Main Event, du hast den gleichen Co-Main Event, wenn du jetzt mal, was heißt Co-Main Event? Also gut, es war ja Austin gegen Kevin Owens, der zweite Main Event. Aber ich dachte jetzt eigentlich an Becky gegen Bianca Belair. Das gibt's halt auch nochmal. Dann hast du wieder die gleichen, haben wir schon gesagt, die beiden Celebrities. Das eine stammt aus einem WrestleMania-Match heraus, wo es danach dann eben den Turn gab von The Miz gegen Logan Paul. Und Fury tritt jetzt halt nicht mehr gegen Pat McAfee an, catcht dafür um die US Championship. Der hatte aber, also Bobby Lashley hatte dafür Omos, den haben wir übrigens bei diesem Raw nicht gesehen, genauso wie die 24/7 Championship nicht gesehen. Also es fühlt sich halt, wie gesagt, so ein bisschen so ein schlechter Aufguss von WrestleMania an. So ist mein Eindruck dieser SummerSlam-Card. Und es hat wenig jetzt wirklich Eigenes dieser SummerSlam. Weißt du, was ich meine?
Absolut, Stefan. Ich glaube, das mit dem WrestleMania-Aufguss, den Vergleich hatten wir auch schon letzte Woche. Aber ja, das Feeling ist da. Jetzt könnte man aus WWE-Sicht sagen, ja gut, unsere WrestleMania war doch erfolgreich. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal als Sommeredition hier. Die WrestleMania-Sommeredition ist das.
Ja, aber es ist halt schon irgendwie auch bezeichnend, wenn halt auch dann die beiden großen Pay-Per-Views des Jahres sich irgendwie sehr ähneln, ja? Weil du einfach keine Stars hast, die du sonst da platzieren kannst. Aber hey, so ist es. Aber Chrissy?
Ja.
Es kann ja nur besser werden.
Es kann nur besser werden, wobei bei uns bleibt es erstmal mindestens gleich gut oder vielleicht sogar noch besser am Mittwoch mit dem Hashtag Kolbcast, zu dem du jetzt nochmal persönlich sicherlich alle Hörenden einladen möchtest.
Ja, ich möchte alle Hörer und Hörerinnen bitten, auch morgen beim Hashtag Kolbcast dabei zu sein. Das gibt es in unserem 8-Euro-Tier, ne, Chrissy? Das lohnt sich, das Tierchen.
Absolut, da kommen alle ran. Ein historischer Hashtag Kolbcast kommt, wenn Stefan Kolb die Abrechnung bringt mit 40 Jahren Vince. Und dazu begrüßen wir euch dann wieder, verbleiben aber an dieser Stelle erstmal mit nur 3 magischen Worten. Und diese lauten: Eus erdenklich, Gude.